Ich hätte nicht gedacht, dass ein Podcast-Interview auf jeden Fall so entspannt sein kann.
Menschen und ihre Geschichten. Der Podcast aus der Region. Mein Name ist Philipp Sturm und ich nehme euch mit auf meine Reise zu spannenden Geschichten.
Hallo Jan.
Hi.
Schön, dass wir uns treffen und dass es geklappt hat.
Freut mich auch.
Wir hatten jetzt im Vorgespräch schon viele Themen angesprochen, was du so machst, wer du so bist, aber vielleicht auch nochmal für die Hörer in so einer Kurzzusammenfassung von 0 bis 34 Jahre, dein kurz, also mal schnell Durchlauf, was du so gemacht hast, wer du bist und was du heute machst.
Also mein Name ist Jan Angermüller, ich komme aus Bad Neustadt an der Saale, bin hier auch geboren, bin hier zur Schule gegangen bis zur 8. Klasse beziehungsweise ab der 8. Klasse auf dem Internat. Hab dann in Hessen dann mein Abitur gemacht auf dem Internat, war danach noch anderthalb Jahre bei der Marine gewesen, hab dann BWL studiert. Während meiner BWL-Zeit auch schon mal ein bisschen in das Bankenthema reingeschnuppert, was dir ja auch nicht so fern ist.
Ja.
Und danach nochmal während der Studienzeit Auslandssemester in Neuseeland gemacht, wo ich seitdem auch öfters war und von dem Land auch sehr begeistert bin. Und seit 2010, 2011 bin ich jetzt bei meinem Papa, wir haben ein Möbelhaus, bin ich eingestiegen und werde das jetzt auf kurz- bis mittelfristige Sicht dann auch übernehmen.
Okay, also mit 24, 25 bist du quasi ins Familienunternehmen eingestiegen, wenn ich das
genau
richtig verstanden habe. In dritter Generation wirst du es dann
übernehmen. Mein Opa hat das schon, also Firma Angermüller ist, streiten kann man sich nicht drüber, 47, 48 offiziell eingetragen, 47 ist es aber, glaube ich, schon mit der ersten Korbflechterei, wo beziehungsweise Korbwarenverkauf, wo wir dann aus Korbflechtereien aus Oberfranken unsere ersten Kurzwaren bezogen haben, am Marktplatz gestartet, hatten dann auch zwischendurch mal eine Schreinerei im heutigen Jutz unten drin und verschiedene Geschäfte quasi in der Innenstadt, dann lange an der Meininger Straße bei uns in Bad Neustadt, wo jetzt die neue Sparkasse steht oder mittlerweile auch nicht mehr ganz neu, aber schon seit vielen Jahren.
Ja.
Und
wobei die bauen eine Immobilie nebenan, ne?
Genau,
ja, wo das Kaufland
neben, und so. Nebendran, ja. Und da, wo jetzt aber das große Sparkassengebäude steht, da stand früher ein riesiges Hochhaus. Und da war dann das Möbelhaus drin von meinem Opa und meinem Vater. Und ganz oben drin habe ich mit meiner Familie damals gewohnt.
Ah, okay. Also warst du schon die ganze Zeit sehr, sehr nah am Familienunternehmen dran. Das, wenn man aus einer Unternehmerfamilie kommt, stelle ich mir das so vor, dass man schon sehr
nah dran ist. Schon. Aber trotzdem immer erstmal, was heißt erstmal, viele Jahre erstmal zum Unternehmen an sich schon Distanz, weil ich, glaube ich, immer erst andere Sachen machen wollte, wie es wahrscheinlich gar nicht so oft der Fall ist.
Ja.
Dass man nicht das machen will, was ein Papa oder die Familie macht, sondern erstmal der Meinung ist.
Nee, ist blöd, die Eltern.
Ist blöd und ja.
Kenne ich, habe mich auch mit den, wobei ich werde in die Fußstapfen meiner Eltern vermutlich nicht reintreten. Mein Dad ist Pfarrer und mein Mom ist Rechtsanwältin. Also das liegt mir beides auch gar nicht, also das kann ich auch beides nicht. Aber ich habe auch lange nicht verstanden, was Papa oder Mama beruflich so machen und habe mich damit nie so wirklich beschäftigt. Du hast immer so ein Bild auf dich projiziert bekommen, was man sein sollte als Kind eines Pfarrers oder so oder auch als Frau eines Pfarrers. Damit konnte ich mich irgendwie nie so identifizieren und habe aber erst, seitdem ich älter wurde, dann auch mit Ende, also Anfang 20 sowas, mich damit beschäftigt.
Ja, ich denke, ja, du hast dann, siehst dann nur beispielsweise, dass dein Papa halt sehr viel arbeitet, viel Stress um die Ohren hat und das ist, glaube ich, das, was du als kleines Kind da am meisten erstmal davon realisierst oder verarbeitest, ohne aber Zusammenhänge zu verstehen.
Und die Frage ist auch, glaube ich, was man als Arbeit definiert, oder?
Ja, es ist, also genau, Arbeit als Kind habe ich immer Möbelhaus als Arbeit einfach nur das Thema Möbel verkaufen definiert, sehr profan.
Ja.
Und mittlerweile weiß man ja schon, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt und es eigentlich gar nicht dann in erster Linie am Anfang, glaube ich, bei so einer Entscheidung, gehst du in ein Familienunternehmen, um das Produkt geht, sondern oftmals auch einfach um die Philosophie oder der Gedanken, der da über Generationen ja dann in deiner Familie gehegt wird, wenn du dich mit dem identifizieren kannst, den vielleicht auch weiterzutragen.
Ist es dann nicht auch so ein Lebenswerk, was man über Generationen dann weiterträgt und weiterverfolgen möchte, einfach an...
Mit sehr viel Ehrfurcht und gleichzeitig auch Demut, sowas dann auch irgendwann mal zu übernehmen, weil ja, es ist, man spricht ja dann auch gern so von einem Gesamtkunstwerk.
Ja.
Ja, weil hier viele Einzelentscheidungen ineinander fließen mit viel unternehmerischem Risiko, Unternehmergeist und Kreativität. Und das dann alles so zusammenzuführen und daraus was Erfolgreiches zu konzipieren, erfordert, glaube ich, schon ganz, ganz viel.
Jetzt hast du ja gesagt, du bist seit 10 Jahren quasi aktiv dann auch im Unternehmen drin und wirst es kurz- bis mittelfristig auch übernehmen. Am Anfang hast du gesagt, du hast dich damit gar nicht so stark beschäftigt, hast mal überlegt, irgendwie in die Bankenwelt zu gehen und so. Aber wie ist dann, hat sich das dann über die Zeit entwickelt? War es auch, als du dann vor 10 Jahren ins Unternehmen eingestiegen bist, für dich klar, okay, das wird auf...
Also als ich studiert habe in Koblenz, war ich ja wie gesagt erstmal eine Zeit lang dann auch immer in meinen Semesterferien und darüber ein bisschen hinaus in der Commerzbank in Frankfurt.
Hast du an der WHU studiert?
Nee, habe ich nicht. Okay.
Die ist
in Fallen da, das ist direkt nebenan.
Ah ja, ich studiere in Montabaur.
Ah okay, alles. Ja, ja krass, okay. WHU wollte ich dann nochmal eventuell meinen Master hinterher machen, habe ich dann aber gelassen, weil sich genau dann in dieser Phase bei mir da prioritätentechnisch viel verschoben hat. Und da war, glaube ich, bei mir so der Punkt, wo sich da das Blatt so gewendet hat, mein Auslandssemester in Neuseeland.
Okay.
Also da kam so dieses Thema, mit was identifiziert man sich und wie will man nicht nur, wer will man, nicht mal das Thema, wer will man später sein, sondern wie will man später leben,
ja,
ist für mich da ganz in den Vordergrund gerückt. Und
für die Hörer, es wird gerade ein bisschen laut, weil wir, da fährt gerade ein LKW lang, der wird vermutlich auch gleich reinkommen.
Aus sein,
so. Ja.
Genau. Ja, jetzt wo war ich stehen geblieben?
Neuseeland.
Und da habe ich für mich Werte anders definiert ab da, weil ich da auch viele menschliche positive Erfahrungen gemacht habe. Thema gegenseitig helfen.
Ja. Ja.
Wenn du mal irgendwo eine Reifenpanne hast, damit schon angefangen. Ich sag mal, wie du da in Deutschland von vielen begutachtet wirst, da hat einer eine Reifenpanne und die Leute weiterfahren. Und in Neuseeland konntest du dem jetzt 2 oder 3 Mal passiert, beziehungsweise auch mit Batterie. 3 Tage wandern gegangen, zurückgekommen zum Bus und dann hat man festgestellt, oh, der Lichtschalter war noch auf,
yeah,
war noch auf angewiesen. Ja, das ist so ein Thema dann beispielsweise. Und da hält halt immer sofort das erste Auto an. Vielleicht kann der erste dir noch nicht helfen, aber der erste hält an und fragt dich, kann ich dir weiterhelfen? Und das ist halt der große Unterschied.
Ja, ich war, kurz Anekdote da reingeschoben, ich war 2014/15 mit einem Freund in Australien und wir haben quasi das Ähnliches gemacht, was du in Neuseeland gemacht hast, halt an der Ostküste. Und da habe ich auch so, in Deutschland musst du, glaube ich, erstmal Vertrauen aufbauen, beweisen, rechtfertigen und hallo?
Okay.
Tschüss. und in...
Schönen Feierabend.
Ich finde es authentisch, von daher lassen wir das einfach so, wenn es dich nicht stört.
Nee, alles gut.
Gut. Und in Australien hast du einen enorm schnellen, oder in Neuseeland habe ich auch ein paar Leute kennengelernt, das war gleich am Flieger, da saß ich neben Neuseeländer, kriegst du erstmal einen Vertrauensvorschuss. Also die geben dir quasi alles sofort und nachher musst du, also... Meistens werden sie auch irgendwie nicht enttäuscht, aber die Hilfsbereitschaft, die
Gemeinschaft... Ja, und dieser Vertrauensvorschuss, die Offenheit, das ist so am Anfang erstmal, die Grundstimmung ist eine andere.
Ja, absolut.
Und damit setzt du dich dann halt schon auseinander, vor allem wenn du weißt, dass du irgendwann nach einer längeren Zeit auch wieder zurück musst, dann fängst du auch an länger oder öfter zu vergleichen, was ist jetzt an dort, wo du herkommst, cool und was ist cool, wo du jetzt bist. Und für mich war dann irgendwann klar, okay, Neuseeland ist mega, mega cool. Daheim hast du es aber auch nicht schlecht. Und kopieren kannst du es nicht. Aber du kannst vielleicht einen Teil deiner Ideen und wobei das damals alles noch sehr konzeptionell für mich in den Gedanken war, mit nach Hause nehmen und vielleicht auch irgendwo so ein Stückchen gedanklich zu Hause bei dir im Garten einpflanzen, ja, wo irgendwie ein wie tue ich es jetzt, moralisches Bäumchen dich mit dem Wink des Zaunpfahls in irgendeine Richtung bringt und du ein bisschen anders denkst vielleicht und aber auch dieses Andersdenken auch dann gesellschaftlich irgendwo auch daheim.
Ich glaube, also insgesamt muss man ja bei sich selber anfangen. Also ich kann jetzt nicht mit dem Finger auf jemand anderen zeigen und du musst jetzt irgendwie Nächstenliebe zeigen, sondern ich muss es von mir aus in den richtigen Situationen beweisen und da richtig agieren. Ja. Und dann kriege ich das, dann kann ich auch andere Leute damit beeinflussen. Das ist das quasi, was du meinst, ne?
Genau. Ja. Und das hat irgendwie so jetzt über die Jahre, wenn ich jetzt bin ich halt schon 34, aber jetzt kann man sagen, über die Jahre und Jahrzehnte schon auf jeden Fall so zurückverfolgen, beziehungsweise in der Retro-Perspektive für sich erkennen, dass vieles davon funktioniert hat. Immer anders, als man gedacht hat, aber so ein Funke doch schon bei vielen Themen übergesprungen ist.
Kannst du mal ein Beispiel machen, was du da jetzt so denkst, was dir jetzt so als erstes einfällt, wenn wir darüber sprechen?
Authentisch sein. Hm? Auch so ein Thema. Kind oder Möbelsohn.
Ja.
Ja, früher bist du Jan Angermüller und hast da gewisse Erwartungen oder es wurden gewisse Erwartungen an dich gestellt, die werden natürlich nach wie vor an mich gestellt, aber ich habe jetzt meinen eigenen Weg gefunden, wie ich diese Erwartungen vielleicht, oder noch nicht mal Erwartungen, aber wie ich, ohne dass es Erwartungen gibt, vielleicht genau in diese Richtung reinschieße, aber vielleicht aus einer ganz anderen Position.
Ja, aus deiner eigenen...
Aus meiner eigenen authentischen Position, mit vielleicht anderen Gedankengängen, aber vielleicht mit dem gleichen Ziel.
Ja.
Oder einer anderen Herangehensweise vielleicht auch.
Ich glaube, wenn du immer versuchst, irgendeinem Idealbild zu entsprechen, dem hinterherzulaufen, dann bist du auch irgendwie so ein Getriebener, oder?
Also ja, das ist getrieben zum einen. Getrieben, manchmal bin ich trotzdem im Moment so, weil ich einfach immer für eine Woche oder einen Monat oder für ein Jahr mehr vornehme, als ich... Also jetzt nicht nur geschäftlich, ja, sondern auch privat oder solche Sachen, klar. Ja. Aber ja, so in die Richtung.
Aber das kommt, glaube ich, aus dem Unternehmertum. Also
mit Sicherheit. So ein bisschen das... Ich glaube, man muss auch immer ein bisschen, das zeichnet vielleicht auch ein Unternehmer hier und da ein bisschen aus, dass er immer ein bisschen Hummel im Arsch haben muss,
ja,
um diesen Drang irgendwas nicht unbedingt zu verbessern, aber mehr zu machen und nicht aus irgendeiner oder niederen Motiven heraus, aus Gier oder einer reinen egoistischen Selbstverwirklichung, sondern eher aus dem Thema heraus, ist bei mir zumindest so. Ich bin halt ein Fan von Naturschutz beispielsweise. Und passt, ich habe mir halt, ja, und ich bastle jetzt immer im Winter Nistkästen und dann rege ich mich immer auf, wenn es Anfang März ist und die Dinger noch nicht fertig sind. Und dann muss ich immer halt reinhauen.
Ja.
Ja, aber das mache ich dann. Und wenn sie dann aber erstmal hängen, dann bin ich für die Zeit dann auch teilweise... Das Zusammenbasteln ist eigentlich immer ein Sägen und so und Schrauben macht eigentlich schon Spaß. Irgendwo ist dann doch immer ein bisschen Stress, weil es dann zeitlich in irgendeinen Tag reingedrückt werden muss, Ende Februar, Anfang März, wo du eigentlich lieber sonntags auf der Couch hockst.
Ja.
Aber wenn die Dinger dann hängen im Frühjahr und die ersten Blaumeisen rauskommen, dann geht mir halt das Herz auf. Ja, das ist für mich so ein bisschen Selbstverwirklichung auch. Und wenn du diesen Geist dann halt auch aufs Unternehmen überträgst, dann weißt du einfach... Gutes Beispiel eigentlich. Du weißt, dass gewisse Sachen zu gewissen Zeiten fertig sein müssen, damit sie entweder in gewissen Situationen helfen, jetzt den kleinen Vögeln zum Beispiel, oder dem Betrieb helfen, eine Entscheidung bis zu einem gewissen Tag getroffen zu haben, damit daraus wieder was Erfolgreiches entstehen kann.
Was ich so in meiner noch jungen Personalentwicklung und Erfahrungen so wahrnehmen oder auch gerade so irgendwie lernen. Es sind viele kleine Sachen, kleine Nuancen, die irgendwie große Wirkung am Ende zeigen können. Also sei das im Bau eines Unternehmens, wie man da an irgendwelchen Drehschrauben irgendwie schraubt. Das sind nur kleine Sachen, aber die haben irgendwie, können große Wirkung entfalten. Oder sei es der Bau eines Vogelhauses für den Frühling. Also haben ja irgendwie schon eine Wirkung, oder? Also das sind, glaube ich, manchmal die kleinen Sachen.
Die sind die kleinen Sachen, die manchmal für deine Motivation eine sehr, sehr große Wirkung haben können.
Aber ich glaube auch in der Außenwirkung, würde ich so sagen, oder?
In der Außenwirkung, ja. Das heißt ja immer auch so marketingtechnisch, tue Gutes und sprich darüber. Hm. Ist auch so. Wobei das bei mir, also das wäre dann so eine...
Wobei ich glaube nicht mal das Sprechen, sondern das Machen. Also
das Machen, ja, wobei auch das Machen ist dann halt, ist dann quasi bei mir fachlich dann keine extrinsische Motivation, sondern intrinsische. Und das ist, kommt bei mir heraus. Und das eine oder andere werde ich dann auch von Mitarbeitern, ey Jan, lass doch mal darüber einen Facebook-Post machen oder das ist doch sau cool. Wo ich dann manchmal erstmal blöderweise überlegen muss, will ich das überhaupt? Aber ey, warum eigentlich nicht?
Ja. Wäre dann halt so ein bisschen der Vorbildcharakter, oder? Also wo du dann auch wirklich was wieder halt aus deiner Person heraus irgendwie bewirken kannst und dann halt quasi das Bäumchen, was du am Anfang angesprochen hast, dass du moralisch setzt, dann quasi Früchte trägt.
Ja, und andere Leute auch sehen, dass es irgendwo funktioniert.
Ja.
Also beispielsweise auch das, da bin ich echt mit relativ wenig Selbstvertrauen damals rangegangen. Ich wollte es machen, aber war nicht sicher, ob das funktioniert, dieses Blühwiesenthema, was wir zu unserem 70-Jährigen vor 2 oder 3 Jahren, ist jetzt schon das dritte, vor 2,5 Jahren quasi gemacht hatten, haben wir auch für viele 1.000 Euro Blühsamen bestellt, die ich an Bauern verschenkt habe, aber auch an Kunden. Und war mir auch nicht sicher, wie jetzt da so das bei unseren Mitarbeitern ankommt. Gibt er jetzt 10.000 Euro für Blühsamen aus und für die Marketingmaßnahmen außenrum? Und am Ende des Jahres haben sich unsere Mitarbeiter gefreut oder zum Sommerfest dann schon, also alle ein Glas Honig geschenkt bekommen haben mit dem Honig aus von den Angermüllerbienen, die jetzt bei uns in unserem Garten hinten drin stehen, in unserem großen Firmengarten, mit Blühwiesen und Wildackermischungen und das sind dann cool. Solche Punkte.
Wobei, das ist ein enorm wichtiges Thema, habe ich mich auch nie damit beschäftigt, aber ich habe da auch so einen zu Hause, mein Vater, Pfarrer, mag man es nicht glauben, aber er hat direkt im Pfarrhaus, quasi wir wohnen direkt in der Kirche, hat der Bienenstämme da, weil er sagt, die Bestäubungsumgebung ist irgendwie so genial und wir müssen eh mehr bestäuben, also das ist ja ein Riesenproblem, also wenn du nach China oder so guckst, da müssen ja künstlich bestäuben.
Japan, dann, wo sie mit den Pinseln wirklich, da ist ja ganz massiv.
Und er isst selber, glaube ich, kein Honig. Meine Freundin freut sich dann immer drüber, dass sie den Honig dann bekommt, den er dann quasi mit den Bienen, die er da anlegt oder betreibt, pflegt, den Honig machen kann. Also auch aus rein intrinsischer Motivation, aus Umweltliebe.
Ja, das ist cool einfach.
Ja. Ist deswegen auch die Rhön deine Heimat? Oder kommt es von der Rhön als deine Heimat?
Die Frage ist gut und berechtigt. Jetzt muss ich mal überlegen, wie ich die beantworte. Die Rhön ist meine Heimat, weil. Wenn man das jetzt mal ein bisschen tiefer und nicht so als Spruch, sondern ich habe hier selbst über meine Internatszeiten immer einen festen Freundeskreis gehabt. Und so als Jugendlicher oder junger Erwachsener sieht man ja auch immer, hat man ja dieses Thema, das Gras auf der Nachbarswiese ist ja immer grüner. Und da habe ich mich in Neuseeland mit beschäftigt und habe festgestellt, nee, ey, Moment mal, da gibt's auch ganz viele, sei es jetzt landschaftlich, menschlich, kulturell, auch viele Aspekte, die ich entweder noch nicht so für mich erkannt hatte beziehungsweise nicht so wertgeschätzt habe. Und da bin ich auch so ein bisschen mal in Selbstreflexion irgendwann, glaube ich, mal gegangen, so als ich Mitte 20 war. Und habe hier, glaube ich, einfach für mich entschieden, dass das für mein komplettes Leben sehr gut meine Heimat sein kann. Und seitdem arbeite ich auch daran. Also ich glaube, das ist nicht nur immer so einfach dahergesagt, dass, ja, das ist jetzt meine Heimat, weil ich hier geboren bin oder so. Ich glaube, du musst auch schon irgendwann ganz progressiv für dich die Entscheidung treffen, wo ist deine Heimat, und jemand, der immer nur meckert und sagt, ah, da ist es besser oder hier wäre es auch schön oder sonst was, der nimmt es ja dann auch nicht in die Hand, die Sachen, die ihm vielleicht nicht gefallen, zu ändern. Und daran arbeite ich halt auch so für mich persönlich, die Sachen, die mir vielleicht an meiner Heimat nicht gefallen, beziehungsweise es gibt jetzt nichts, was mir hier nicht wirklich gefällt, aber einfach so bestimmte Themen für mich anzugehen und die umzusetzen.
Sehr gut.
Do it.
Ja. Ich habe mich am Anfang, deswegen auch der Podcast, auch sehr schwer damit getan irgendwie. Ich bin ja Hünfeld quasi, so halb, also so eine Stunde.
Ja, wohnst du gar nicht weit weg von da, wo ich als erstes auf dem Internat war. Hohenwerder.
Meine Eltern haben einen Hohenroder. Ist da in der Nähe, oder?
Ja, das ist ein Stückchen, wenn du also an Hünfeld vorbeifährst, kommt noch irgendwann links so eine Bahnschranke. Das weißt du, an der Bundesstraße.
Kommt in welche Richtung?
Richtung Bad Hersfeld.
Richtung Bad, okay, ja.
Und dann ist da oben, liegt das so im Wäldchen drin.
Ist es bei Rena?
Genau da.
Ja,
ja, komm, Reda, ja, heißt das, ja.
Witzig, ich war in, so klein ist die Welt, ich war in Bad Hersfeld auf der Schule auch. Also wir sind ursprünglich, also muss man ganz lang anfangen. Das ist bei mir andersrum. Die Frage, wie ich Heimat beschreiben würde, Katastrophe, ich wüsste es gar nicht, weil ich so oft umgezogen bin. Ich bin in Herdecke in Nordrhein-Westfalen geboren, dann sind wir mal nach Dortmund gezogen, dann sind wir nach Plettenberg, Hering, Kerspenhausen, Hünfeld, Mansbach zwischenzeitlich, ich dann nach Stockheim, war mal in Aschaffenburg zwischenzeitlich. Mhm. Also das Heimat so ein bisschen schwer zu definieren. Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Schlecht als Moderator.
Das lasse ich dich aber nicht auflaufen. Ich habe schon für mich, also meine Heimat ist die Rhön, aber wenn ich jetzt so an die Zeiten, Internatszeiten in Hessen zurückdenke, da ist es für mich auch so ein gewisses Teil Heimat oder halt vergangene Heimat, genauso wie Neuseeland für mich ein Teil Heimat ist, halt auch vergangen. Irgendwo auch alles schon mit Sicherheit, so dieses so ein blöder Spruch, aber irgendwie trifft er doch dann immer mal wieder zu. Alles hat seine Zeit und man muss dann sich halt auch ein bisschen die schönen Sachen da einfach so in Erinnerung haben und irgendwann definiert man es aber so hier den Ausgangspunkt einfach. Und ohne meine Heimat hier wäre ich vielleicht auch nie auf dem Internat gelandet und ohne die Unterstützung von meinem Papa, wo ich auch sehr dankbar oder meiner Familie, wo ich auch sehr dankbar für bin, wäre ich vielleicht auch nie in Neuseeland gelandet. Und das geht ja trotzdem alles von der Rhön irgendwie aus. Also ist auch hier diese, schließt sich der Kreis irgendwie so ein bisschen wieder. Also ja. So eine gewisse Kausalitätenstrang ist da ja auch vorhanden, den man nicht leugnen kann.
Ja.
Kann man auch sagen, danke Bad Neustadt, danke Rhön.
Ja, ich lese gerade Factfulness, das ist ein ziemlich spannendes Buch. Ist auch gerade in der aktuellen Zeit, wo man vielleicht nur mit schlechten Nachrichten quasi konfrontiert wird.
Ja.
Ein cooles, also wirklich sehr gutes Buch, ich bin noch nicht komplett durch, aber die versuchen quasi darzustellen, okay, es wird nicht alles schlechter und es wird diese Lücke zwischen Arm und Reich, die ist gar nicht so da, sondern das sind Überschneidungen da. Es wird auch alles besser. Es ist immer noch nicht alles gut, aber es wird besser und nicht schlechter. Und da so ein bisschen zu hinterfragen und dann auch einfach sich, wie du sagst, also alles braucht so seine Zeit, tue Gutes und so, sich das wieder immer präsent zu machen, das beschreiben die da ziemlich schön und ziemlich nachvollziehbar, auch so eine Kette.
Ich finde es mal cool, wenn Leute sagen, sie lesen Bücher. Ich habe ganz viele Bücher daheim, wo ich mir auch selbst gekauft habe, die ich schon lesen wollte. Aber ich bin absolut kein schlechter Leser. Ich kann auch laut sehr schnell vorlesen. Aber sobald ich leise lese und alleine für mich auf der Couch sitze, dann dauert es keine 10 Minuten, dann bin ich immer weg.
Ja, deswegen lese ich ja auch zum Abends zum Einschlafen.
Okay. Also ich lese zum Beispiel, was ich super gerne lese. Das ist auch noch so eine, irgendwie so ein bisschen so eine, ja, Fable-Leidenschaft von mir. Bin schon irgendwo so ein bisschen Sci-Fi-Fan auch. War ich schon immer. Und dann kommt auch vom Internat, 8., 9. Klasse, unser Kunstlehrer Udo hat mal eine, wir hatten ja immer so Kapellen einmal in der Woche, wo irgendwelche Vorträge gehalten wurden, wo du dann, okay, als 8., 9. Klasse bockt sich teilweise nicht, hast eigentlich überhaupt keinen Bock drauf, dich reinzusetzen. Manche Sachen sind dann aber auch wieder, einmal war einer von der Telekom da, hat was über Seekabel erzählt, da haben alle nur gegähnt und Handys gab es damals noch nicht, sonst hätten alle wahrscheinlich Handy gezockt. Einmal war aber dann ein Typ da gewesen von unserem Kunstlehrer, ein Kumpel, der sich total mit Science-Fiction-Kunst sozusagen auseinandergesetzt hat. Und darüber bin ich dann auf, über diese ganzen, das sind so Bilder aus den 70er, 80er Jahren, bin ich auf Perry Rhodan gekommen.
Sagt mir gar nichts.
Ja, so ein sind interessanterweise spielt alles in Amerika und Russland und sonst was, ist aber in Deutschland geschrieben. Voll krass und geht mit der Mondlandung los und dann aber ganz schnell in die Zukunft und kann man sehr gut lesen. Die Buchcover, da wie gesagt, darüber bin ich drauf gekommen, sind mega, mega cool, die mich auf jeden Fall so vom Fantasieaspekt her zum Schweifen anregen. Und da bin ich eigentlich so ein Fan von. Da gibt's aber mittlerweile, ich glaube, keine Ahnung, 300 Bände oder so. Ich habe mittlerweile erst gerade mal trotzdem die ersten 16 oder 17 gelesen, wenn überhaupt. Die haben immer nur so 400, 500 Seiten. Aber da lese ich halt auch schon über 10 Jahre dran, jetzt so ungefähr.
Ja, ich es hört sich gerade so gut an, weil es gerade in die Situation halt reinpasst, aber ich brauche Ewigkeiten für ein Buch.
Das ist...
Also,
Und was dann immer gut ist, auf BR Alpha gab es früher oder gibt es jetzt auch noch Alpha Centauri, und da gibt es dann immer so eine Illustration, so eine animierte, wo diese ganzen Buchdeckel ineinander animiert sind.
Okay.
Ganz cool.
Du musst mir einen Link schicken, dann würde ich den in die Shownotes reinhauen.
Dann
sehe ich mal, was du meinst.
Ist immer ziemlich flashig auf jeden Fall.
Cool.
Ja.
Wie sind wir jetzt aufs Lesen gekommen? Ach so, gute Nachrichten.
Genau.
Was würdest du dir, wenn wir jetzt über Heimat sprechen und wir haben jetzt festgestellt, okay, die Rhön ist dein Heimatort, das ist irgendwie, das schließt den Kreis wieder, das Ergebnis einer langen Kausalkette über Hessen, da wo ich quasi auch gewohnt habe, Koblenz, Neuseeland, wieder zurück.
Und nicht vergessen den Norden noch, Marine.
Ach stimmt, das stimmt.
Ja. Glücksburg, Grundausbildung, Marine-Grundausbildung hatte ich in List auf Sylt. Und dann war ich auch nochmal, also ich war noch anderthalb Jahre bei der Marine wirklich im Norden.
War das Wehrdienst.
Wehrdienst, ja. Das war damals noch Wehrdienst, und damals war Wehrdienst 9 Monate, ich habe dann aber 18 gemacht gehabt. Ich habe den Norden schon immer gemocht, und bevor ich dann hier in die Firma gekommen bin, um es noch schnell anzufügen, war ich ja auch noch mal anderthalb Jahre in Neumünster bei einem Verbandskollegen, Möbelbrügge.
Okay.
Genau.
Also quasi bevor du hier angefangen hast, hast du noch mal woanders bei einem anderen
Möbelhaus bisschen Erfahrung gesammelt.
So ein Trainee-Programm in Anführungszeichen.
So kann man es sagen.
Wenn ich jetzt mit Älteren oder in der Feuerwehr früher, hört sich irgendwie komisch an, mit Mitte 20 früher zu sagen, aber wo ich noch in der Feuerwehr aktiv war, waren auch viele, die halt Wehrdienst gemacht haben, und die haben enorm viel daraus rausgenommen. Hast du auch irgendwas aus der Marinezeit mitgenommen? Irgendwie, mein Bettdecke wird jeden Tag gemacht, die Schuhe werden freitags geputzt oder Sonntag oder was?
Also Regelmäßigkeiten, spätestens wenn das jetzt irgendwann mal meine Freundin hören sollte, würde die lachend tot umfallen, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich mache seitdem meine Bettdecke, genau, liebe Grüße. nee, das nicht, aber also beispielsweise, ja, doch manchmal auch Ordnungsthemen. Zum Beispiel bin ich ja auch Jäger. Und da musst du deine Waffen ja getrennt von deiner Munition lagern. Und in meinem Munitionsschrank, da kann ich blind reingreifen. Da ist alles extrem geordnet. Ja, da gibt's ein Schema.
Ja.
Und es gibt so ein paar Themen, also ich bin definitiv kein ordentlicher Mensch. Definitiv nicht.
Würde ich auch so bei mir unterschreiben.
Aber es gibt so kleine Sachen, so kleine Mini-Universen, wo ich schon für mich so eine gewisse Logik drin habe, wie ich Sachen einbaue und aufbewahre. Oder auch jetzt, auch hat auch mit der Jagd zu tun, Stiefel putzen. Das kann ich.
Sehr gut.
Das kann ich.
Ja, wir haben bei uns die...
Da lege ich auch Wert drauf. Ich gucke auch anderen Leuten, wenn die teure Lowa-Bergstiefel oder so zur Jagd haben, ob die gut aussehen, ob die gepflegt werden oder ob das so ein Hängo ist, der die Dinger abranzt. Ja,
okay. Okay, dann erzähle ich jetzt meine Geschichte, die ich erzähle. Nee, wir haben ja die Anzugspflicht bei uns in der Bank aufgehoben. Und da musste jetzt auch nicht immer die Anzugsschuhe und so. Und das war immer nicht meine Lieblingsaufgabe, meine Schuhe da zu putzen. Ja, ich wäre vermutlich so ein Hängo.
Ja, das Schuhe angeht. Ja, wobei Leder, also bei Anzugsschuhen hätte es dann schon wieder bei mir aufgehört, wahrscheinlich auch.
Ja. Ja.
Also das ist dann auch, aber jetzt so diese Stiefel, das habe ich einfach, das hat mir damals schon Spaß gemacht. Und es macht mir jetzt immer noch Spaß.
Bei mir so ein Ordnungstick ist mein Laptop. Ich habe den Startbildschirm, da ist nichts drauf, außer ein Papierkorb, aber auch nur, weil ich den Papierkorb nicht runterhauen kann.
Ja.
Sonst, ich hasse es, wenn da irgendwelche...
Ja, das
boah.
Ja, so Sachen. Und was ich auch gelernt habe, wenn es wirklich sein muss, die Frage, ob ich mir damit selbst ins Fleisch schneide, wenn früh raus muss... Wenn es wirklich drauf einkommt, innerhalb von maximal einer Viertelstunde aufzustehen, duschen, fertig zu machen und aus dem Haus zu gehen.
Ja.
Ohne, dass ich irgendwas ausgelassen habe. Das kann ich, wenn ich will, aber da muss es schon brennen.
Ja.
Ja.
Das merke ich auch so. Manchmal, wenn ich so denke, boah, du hast jetzt irgendwie um 8 nicht direkt einen Termin oder so, hast du ein bisschen Zeit raus, dann fällt mir das Aufstehen immer ein bisschen schwieriger, als wenn ich weiß, okay, da ist jetzt irgendwas Wichtiges, irgendwas, was mich richtig interessiert, was mir irgendwie was bedeutet, dann habe ich eine ganz andere Motivation aufzustehen. Also ja.
Ja, deswegen gehe ich da jetzt nicht tiefer drauf ein, wann ich das mache und wann nicht, weil wie gesagt, sonst schneide ich mir vielleicht.
Ja, dann kommen die Anrufe und es ist dies und das und jenes und
genau.
Aber nochmal zurück zur Rhön, zur Heimat. Da waren wir ja, bevor wir über die Marine gesprochen haben und deinen Ausflug in ein anderes Möbelhaus. Was würdest du dir für die Rhön wünschen? Also du hast ja auch als Unternehmer, du auf der einen Seite sicherst du Arbeitsplätze oder ermöglichst Arbeitsplätze, auf der anderen Seite hast du ja auch Handlungsspielraum. Ich glaube, du bist auch im Stadtmarketing aktiv. Mhm. Wie nimmst du da irgendwie, welche Rolle nimmst du ein, welche Ideen verfolgst du für das die Region Rhön oder Rhön-Grabfeld jetzt spezieller oder also, noch spezieller Bad Neustadt?
Ja, das ist Bad Neustadt. Also ich bin im Vorstadt vom Stadtmarketing Bad Neustadt. Da geht es natürlich schon erstmal hauptsächlich um die Interessen von den Unternehmen, die hier direkt angesiedelt sind. Ich sehe das gerne aber auch immer in ein bisschen größeren Korridor oder Wirkungskreis auf jeden Fall. Und da setze ich mich natürlich erstmal dafür ein, was hier die Leute, die auch bei uns im Verein sind, irgendwo interessiert und die Belange sind. Darüber hinaus denke ich mir, dass, wenn man es auf der Ebene, jetzt mal auf der wirtschaftlichen Ebene sieht, manchmal dieses ganze Geplänkel zwischen Neustadt, Mellerscht und Köln und sonst was, egal ob das mit den verkaufsoffenen Sonntagen oder sonst was, eigentlich macht das alles den Kraut nicht fett und da regen sich manchmal Leute so schnell über Sachen auf, die es eigentlich gar nicht wert sind, sich drüber aufzuregen und egal, sei es mit so Abstimmungen oder sonst was, wann wir öffnen darf. Ich sehe das dann immer eher unter dem Gesamtkonzept und da sollten sich die Leute fragen, ob es Sinn macht, hier immer Neustadt und Mellrichstadt und Köln, auch wenn es die kleineren Städte sind, hier immer so einzeln zu betrachten oder sich öfters auch mal an einen Tisch zu setzen und über Ideen zu sprechen, die gerade den Landkreis, beziehungsweise wir haben hier das Biosphärenreservat, jetzt kommen wir mal auf das Thema vielleicht hier Tourismus, nachhaltiger zu gestalten und zu prägen.
Ja, also nur einen kleinen Impuls da vielleicht reinzuwerfen, wenn man sich auf der einen Seite über Politiker in Amerika oder Großbritannien, über deren Protektionismus wundert, dann muss man es auf einer viel, viel kleineren Ebene auch selber anders und vorleben, was kommunaler Ebene geht,
um nur ohne ein politisches Thema aufzumachen. Protektionismus muss man jetzt, also nur, dass das jetzt nicht in den falschen Hals kommt, ich bin definitiv kein oder nicht der Globalisierungsbefürworter der ersten Reihe.
Wir merken auch gerade, was Globalisierung für Nachteile bewirkt.
Also oder was die Schockwellen daraus sein können, wenn es mal irgendwo knallt. Nichtsdestotrotz, ich sag mal, das muss alles in einem gewissen Maß passieren und Zusammenarbeit finde ich wichtig und auch sich vor allem auszutauschen. An dieser Stelle etwas Werbung für die Heimatunternehmer. Hm. Danke, Felix Schmiedl.
Ja, vielen herzlichen Dank. Dadurch kennen wir uns
und genau. Da ist
der Kontakt erschienen.
Und jetzt wieder zurückzukommen. Was ich mir für die Rhön wünsche, ist das sind jetzt wirklich meine privaten Wünsche. Noch ein bisschen mehr Naturschutz hier und da. Was ich total toll fände, wenn wir irgendwo mal in der Rhön, weil es auch so ein, glaube ich, so ein Highlight wäre, mal einen Baumwipfelpfad hätten. Tun wir es mal ganz konkret an einer Idee, die ich schon mal. Baumwipfelpfad ist im Prinzip, muss ich dir vorstellen, so über den Dächern des Waldes quasi wie so eine Hängebrücke entlang auf einem ganz langen Stück, wo du mit einer schönen Aussicht dann quasi ins Grabfeld gucken könntest, auf die Gleichberge oder sonst irgendwas. So ein Thema fände ich ganz toll. Also wenn ich jetzt mal so...
Geht es vom Tal her? Also geht es von der Tiefung? Also haben wir, sind die Berge...
Nee, das sind dann, muss ich dir vorstellen, das ist wie so ein noch höherer nicht Kletterpark, so ein Ding, wie wir in Leutershausen und Rot stehen hatten. Fällt mir der Name dieser, wo du so mit so Gruppen hingehen kannst und dich da durch die Gegend schwingen.
Ist ein Kletterpark, oder? Ist ein
Kletterpark, ja. Nur die Dinge, dann sind im Prinzip die Pfähle noch höher und obendrauf geht im Prinzip ein Gehweg entlang in den Kronen. Super, super schön.
Würde das Tourismusthema, aktuell sind wir, glaube ich, ganz froh, dass der Tourismus nicht zu sehr ausgeprägt ist, weil man, dann muss man sich, glaube ich, noch...
Es wäre für mich einfach, ich sag mal so, es wäre für mich einfach so ein Punkt, wo ich sage, könnte die Rhön nochmal um Ticken bereichern.
Ja.
Zumindest mein Bild von der Rhön.
was du sehr stark mit der, was die...
Ja, weil es für mich einfach so der, die Berge und oder das Mittelgebirge hier an sich ist, der Wald. Ich liebe große alte Bäume. Und da stelle ich mir einfach vor, so wenn du dann so durch so einen Baumpfad, so durch so einen alten Buchenbestand läufst,
da geht dein Herz auf, da.
Da würde mein Herz aufgehen.
Ja.
Noch ein paar Giraffen und Elefanten unten rein und.
Genau. Ja. Nee, Quatsch. Nee, aber da, so, okay. Und ist es das auch, ist das auch der Grund, warum du jagen gehst, damit du da mehr in der Natur bist, damit du da.
Also ich, das ist, hier bin ich schon seit kleinster Kindheit durch meine Eltern, durch meinen Papa, durchs Angeln, durch meine Tante und meinen Onkel, die mich schon, seit ich echt 2-3 Jahre war, immer, wenn die am Wochenende, egal ob im Sommer oder im Winter, mit in den Wald rausgenommen haben.
Aber auch dein erstes richtiges Natur, oder wo du die Natur richtig wahrgenommen hast, war, glaube ich, mit 3 Jahren beim Angeln, oder?
Ja, wo mich die, also ich meine, dass mich die Forelle ins Wasser gezogen hat. Mein Papa sagt, ich wäre einfach so ins Wasser gefallen. Man kann es nicht mehr sagen. Das war in Sontheim-Grabfeld. Genau, an einem ganz kleinen Weiher. Und mein Vater hat nur noch Klatsch gehört und dann war ich wohl auch schon weg. Genau, das war mein erstes.
Konntest du damals schon schwimmen?
Nee.
Scheiße.
Ja, absolut. Das war mein erstes echt ungewolltes Freibad sozusagen.
Oh. Und Papa ist dann hinterher.
Papa ist dann hinterher, hat mich, genau. Und da kann ich mich auch, hat man es jetzt erst letzte Woche von gehabt, dass ich mich da echt noch schämenhaft dran erinnern kann, wie er mich dann in 3 dicke Decken eingewickelt hat und nach Hause gefahren hat.
Ja.
Ja, war auch Osterzeit gewesen, jetzt um die Zeit. Wahrscheinlich war das noch ein Ostern im März oder Ende März, wo das Wasser noch ein bisschen kälter war. Und
nicht so cool.
Nicht so cool.
Ja, aber.
Aber ist alles gut gegangen.
Ja, sonst würden wir genau. Nicht hier sitzen, ja.
Ja.
Aber auf jeden Fall, du wurdest zum Jagen quasi geprägt dadurch, also schon durch die frühen.
Ja, ich war immer schon, sehr naturaffin auf jeden Fall und, als ich dann wieder hier war, kam ein Kumpel auf mich zu und meinte, ob ich nicht auch Lust hätte, mit ihm Jagdschein zu machen. Und, da habe ich gesagt, Julius, wenn du den machst, dann melde mich einfach mit an. Und das hat er dann gemacht. Und seitdem sind wir beide ziemlich passionierte Jäger geworden.
Ich kann mir Jagen gar nicht vorstellen. Also ich weiß nicht, ob ich geduldig dafür wäre. Du sitzt doch dann quasi in einem Hochsitz und wartest.
Genau, also das war die ersten 4 Jahre jetzt so. Seitdem habe ich jetzt so ein bisschen auch das Pirschen für mich. Also dann hast du einen Pirschstock, von dem du ausschießt, wo du das Gewehr auflegst und ansitzen tue ich auch viel, dann kannst du natürlich viel ruhiger noch beobachten. Aber wo, also es ist jetzt gar nicht so, also ich bin auch zum Beispiel ein begnadeter Koch. Also ich liebe Kochen, wirklich. Das ist für mich, hab da auch mittlerweile, setze ich auch an mich und alle andere immer dann hohe Maßstäbe, was manchmal vielleicht auch dann ein bisschen blöd ist, aber das ist mittlerweile so. Und mir geht's gar nicht drum, jetzt irgendwie Tiere tot zu schießen. Hegeaspekt ist mit Sicherheit ein Aspekt, den ich nicht unterbewerten will. Aber für mich geht es auch wirklich um das Thema, mein eigenes Lebensmittel herzustellen. Und das
die von Lisa Müller, sorry, die Lisa Müller macht es, ne?
Die Lisa Müller macht es auch, ja, genau.
Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, sie isst nur das, was sie selber. Also die war auch geplant, bevor dann Corona kam für den Podcast, musste jetzt noch nachholen, ja. Quasi. Aber die macht auch das quasi mein eigenes Fleisch.
Jetzt. Die macht ihr eigenes ganz viel und da Lisas Freund ist der Julius, mit dem ich den Jagdschein gemacht habe. Und da sind wir auch immer im regen Austausch. Haben ja hier letztes Jahr, Lisa und ich haben ja hier letztes Jahr auch schon in der Firma gekocht. Groß aufgeschlagen, was uns mega Spaß gemacht hat und den Kunden, glaube ich, auch. Ist da auf eine sehr, sehr große positive Resonanz gestoßen. Und du kannst halt auch zu dem Produkt ganz anders was erzählen, zu dem Lebensmittel. Und wir haben das gar nicht alles küchenfertig gehabt, sondern wir haben hier Endbind und die Sachen auch alle küchenfertig zusammengeschnitten und pariert. Und das hat mega, mega Spaß gemacht einfach. Und dann kannst du das auch anders erklären. Und jetzt wieder zurückzukommen, warum Jagd noch? Wie gesagt, die Naturverbundenheit, zu wissen, was man auch isst. Und auch wieder hier, es fühlt sich für mich einfach authentisch an. Nicht in der Form authentisch nach irgendeinem romantischen Jägerbild oder hier heroisch, der Mensch geht in den Wald und tötet sein eigenes Tier, sondern also ich kann mittlerweile, glaube ich, von mir behaupten, dass ich weiß, wo Fleisch herkommt. Und es kommt halt nicht aus dem Supermarkt und
es steht nicht einfach nur da, sondern
bevor es im Geschichte. Supermarkt war, ist es nicht, hat die die Schweinelände nicht, ist nicht im Kühlregal des Großlieferanten geboren, sondern auf irgendeinem Bauernhof irgendwo. Und es hat diese Schweinelände hat mal früher zu einem ganzen Tier gehört, das gelebt hat, Gefühle gehabt hat und sonst was. Und wenn man dann einfach sieht, wie sich da dieser ganze Trend entwickelt, dann will ich einfach gucken, dass ich den so weit wie möglich entgegenwirken kann ich dem nicht. Das muss jeder, glaube ich, für sich selbst.
Aber da auch wieder diese Vorbildfunktion,
oder? Ich kann für mich entscheiden zum Ersten, ob ich das umsetze oder mitgehe. Und vielleicht kann man auch für den einen oder anderen Vorbild beziehungsweise zumindest so weit nachdenklich die Leute zum Nachdenken bringen.
Ja.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch ein, also wir haben vorhin ja kurz über Globalisierung gesprochen, wenn man überlegt, wo das ganze Discounterfleisch herkommt, das ist definitiv nicht Deutschland und das ist definitiv nicht Europa, das ist Asien oder Südamerika. Ja,
beziehungsweise, ich sag mal dann, wenn du dann bei Schweinezucht oder sonst was im stark, richtig stark konventionellen Bereich guckst, in den richtig großen Zuchtanstalten, ja, dann verkaufen wir halt mittlerweile Schweinefleisch nach China. Die können ihr eigenes Schweinefleisch züchten, ja, das ist Weiß ich nicht. Aber da muss sich jeder selbst an die Nase fassen und überlegen. Und ob, sage ich mal, und jetzt sind wir genau bei dem Thema, ob, auch wenn es ein bisschen teurer ist, aber ich kann nur jedem raten und ich glaube, das machen die Familie May aus Junkershausen gerne.
Folge 3 und 4.
Bitte?
Folge 3 und 4.
Okay,
musst du zweimal mit Christian sprechen.
Ich meine, das ist so ein Thema, wenn du mit Becky und Christian durch die Stelle durchläufst, egal bei den Muttersauen oder dann bei den Mastsauen, dann und du merkst, wie diese Tiere dort leben, glücklich sind, klar kannst du sagen, okay, die müssen auch irgendwann sterben. Ja, das müssen sie, ja, das muss jedes Tier, das irgendwo konventionell oder biologisch zum Verzehr gezüchtet wird. Und dann ist einfach die Frage für mich, was willst du dem, kannst du dem Tier ein respektvolles Leben ermöglichen oder nicht? Und dann sage ich einfach, dann esse ich lieber das Schwein von Mais und dann vielleicht auch lieber nur einmal in der Woche, anstatt dreimal. Kostet dann halt genauso viel wie dreimal, aber dann halt einmal und mit einer anderen Wertschätzung und mit einem anderen, nicht nur Geschmack auch, das ist tatsächlich auch anders,
ja.
Stark anders sogar. Das kapiert man aber auch nur, wenn man sich, finde ich, glaube ich, damit mal auseinandersetzt und auch den Willen zur Wahrnehmung hat, dass man hier was anderes hat oder vor sich liegen hat. Aber dann sind das alles so Aspekte, die da mit reinspielen. Und da ich aber Chef von einem Möbelhaus bin und kein Landwirt, aber ich trotzdem gerne eigenes Fleisch irgendwie produziere und mir die Natur auch Spaß macht und der Respekt vor den Kreaturen, gehe ich halt jagen.
Bums. Ja, Punkt.
Punkt.
Da gibt es, glaube ich,
nicht mehr zu sagen.
Nee. Wie ist von der dieser ja der Kultur der Nachhaltigkeit in Natur, was du durchs Jagen quasi machst, durch deinen Konsum, aber ist es auch irgendwie, nimmt es auch Einfluss auf das Möbelhaus Angermüller, dass ihr irgendwie da auch...
Ja, es gibt im Möbelhaus Angermüller auf jeden Fall viele Mitarbeiter, die mittlerweile Fan von Wildschweinbratwürsten sind.
Okay.
Den Effekt hat es auf jeden
Fall. Ist es so ein Incentive, was es quasi gibt, quasi jeden Freitag?
Also leider kostenlos bis jetzt noch nicht. Dadurch, dass ich selbst kein Jagdrevier habe und das Fleisch, egal ob Reh oder Schwein, selbst auslösen muss, muss ich ein bisschen was dafür verlangen, weil es und ich auch die Wurz bei einem ortsansässigen Metzger hier in Leutershausen machen lasse. Muss ich schon ein bisschen was dafür verlangen, aber es ist einfach, ich freue mich einfach, wenn ich merke, dass die anderen Leute damit auch Freude haben.
Ich merke, also ich wäre jetzt quasi Konsument und ich kann jetzt, wenn ich von Christian das Fleisch esse oder auch den Dinkelreis und so, was er ja halt so hat, ich nehme es wirklich, also wie du auch gesagt hast, vom Qualitätsaspekt auf der einen Seite, das sind Welten, auf der anderen Seite weiß ich, wo das Geld hingeflossen ist. Ich weiß, wie das quasi da alles entstanden ist. Ich weiß, welche Leute dahinter stehen. Man bekommt auf jeden Fall zu so Grundnahrungsmitteln eine ganz andere Beziehung, dadurch, dass man einen persönlichen Bezug hat.
Eine andere Wertschätzung.
Ja.
Du überlegst auch, was du wegschneidest oder auf dem Teller liegen lässt oder
ja,
nicht, ja?
Wie du das jetzt zubereitest und so weiter. Also es ist wirklich... durch einen persönlichen Kontakt ist das
und es ist einfach schön, weil du
Wahrnehmung.
ja, du lernst es anders wertzuschätzen und auch wenn du es dann zerlegst und es auch beigebracht bekommst an dieser Stelle, vielen Dank an das nette Jäger-Ehepaar aus Wegfurt, was mir ganz oft schon Zerlegetechniken gezeigt hat an großen Rotwildstücken, wo ich echt von ja profitiert habe, dann weißt du einfach, mit so einem Lebensmittel anders umzugehen.
Ja, ein Freund von mir, der ist Metzgergeselle und der sein Vater oder Stiefvater, der jagt auch und Dennis darf dann immer die quasi das Fleisch zubereiten und ja. Ich find's, was der mir da erzählen kann, was er da so macht, ich find's faszinierend. Also ich als einfacher Banker, BWLer irgendwie, hört sich mal alles so komplex an, aber das ist ja, nee, da muss man glaube ich irgendwie eine Gabe für haben, um das zu können, finde ich. Also
ja, ob ich jetzt eine besondere Gabe habe, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall Interesse.
Ja, oder ja, so,
oder
ja.
Noch dich mit den Themen halt, ich sag mal, mit vielen Sachen, irgendwo musst du ein Händchen dafür haben und dann auch nochmal irgendwo das Interesse, das aus so auszufuchsen, bis du es irgendwann da hast, wo du es haben möchtest, bis du irgendwann selbst sagst. Und dann sammelst du daraus wieder ein bisschen Erfahrung, tust ja. das wieder auf irgendwelche anderen Gerichte oder andere Fleischarten rüber transferieren und dann es ist auch ein kreativer Prozess. Ich gehe auch manchmal abends heim und bevor ich mich vor die Glotze setze oder auch immer am Wochenende jetzt nicht weiß, was ich mache, hat jetzt nichts unbedingt jetzt mit der aktuellen Ausgangssperre zu tun, auch schon als ich studiert habe. Da habe ich mir in Koblenz auch mal gerne am Wochenende einfach eine ganze Flasche Rotwein reingeknallt und habe dazu gekocht.
Aber ist Koblenz nicht eher Weißwein?
Ich bin, also Rot, ja, ich sag mal so, ich kenne keinen guten deutschen Rotwein bis jetzt zumindest. Okay. Habe ich noch keinen kennengelernt, der mir zumindest wirklich geschmeckt hat.
Okay.
Und dann einfach so selbst in meiner Studiküche einen Abend verbracht und irgendein geiles Kalbsragout gekocht oder sonst irgendwas. Gegessen, noch ein bisschen fancy geglotzt und eingepennt. Cooler Abend.
Ja.
Auch mal alleine, ja. Das,
ja. Ich glaube, du, also.
Und noch ein bisschen Musik dazu gehört, ganz wichtig. Das
sehr gut.
So.
Ja. Was hörst du für Musik?
Hip-Hop.
Hip-Hop.
Hip-Hop, Reggae, bisschen, ein kleines bisschen Drum and Bass, aber das meiste ist schon sehr Hip-Hop-lastig, Reggae-lastig. Viele und dann noch, wo ich immer nicht weiß, wenn mich Leute fragen, was das für Musik ist, noch einige Bands aus Neuseeland, die so in so einer Transition zwischen Hip-Hop, Reggae und Trip-Hop stehen. Fat Freddy's Drop zum Beispiel.
Sagt mir gar nichts alles.
Ich nur jedem, der ein bisschen musikalisch affin ist. Ich kenne bis jetzt keinen, der die Musik gehört hat und nicht gesagt hat, dass es ihm nicht gefallen hat. Das ist so ein Universal-Ding. Selbst wenn ich irgendwo auf Feier bin oder sonst was, wenn ich davon was spiele, sagt jeder cool.
Das ist dann der zweite Link, den du mir geben oder schicken musst, damit ich das in die Shownotes reinhau.
Okay, gerne. Ja, also da bin ich auch, genau. Und ansonsten auch gerne Hip-Hop. Also zum Kochen höre ich ganz, ganz viel Hip-Hop-Instrumentals. Das ist so noch, das passt für mich da einfach.
Witzig, so zusammen. Ich höre Musik super gerne.
Ja.
Aber ich könnte nicht sagen, welches Genre ich höre. Ich könnte nicht sagen, welcher Künstler es ist oder sowas. Und beim Kochen oder Spazierengehen, Joggen und so, höre ich immer Podcasts irgendwie. Deswegen mache ich auch einen Podcast. Okay. Weil ich, keine Ahnung, da entspanne ich so. Also ich höre Musik super gerne.
Ja.
Aber so wirklich, ich denke mal, jetzt wieder irgendwie so ein Podcast so, ne?
Da. Hast du dann bestimmte Themen, wo du gerne oder
ja.
geht es dann kreuz und quer durch die
Bahn? Nee, ich höre das ist eine Frage, wie man dabei entspannen kann. Zum Marketing, da gibt es einen Podcast von Philipp Westermeier, der mich sehr stark inspiriert hat, das Ganze hier zu machen. Online-Marketing Rockstars. Dann ja so die Basics, fest und flauschig. Dann gemischtes Hack, so Sachen. Dann gibt es noch einen, der heißt Deutsche Startups. Das ist so richtig tiefe Investment-Welt, so die ganze Venture Capital-Geschichte und was weiß ich. Mich interessiert das halt irgendwie wirklich. Es ist so.
Ja,
da entspanne ich dann tatsächlich.
Wenn du da dann während Joggen oder Spazierengehen deinen Film drauf schieben kannst, dann ist es. Bei mir ist es halt entweder dann zum Entspannen echt so, ja, Instrumental, Hip-Hop-Instrumentals. Oder dann auch mal die eine oder andere Folge ist immer wieder dabei. Das habe ich jetzt durch einen Kumpel rausbekommen, dass es mittlerweile Perry Rhodan auch als Hörbuch gibt.
Okay.
Ja,
Hörbücher bin, also habe ich auch mal versucht oder sowas. Ist ja eigentlich ähnlich zu einem Podcast, aber mir ist es nicht, also ich kriege da nicht so den Bezug dazu. Ich versuche es ab und zu auch mal.
Ja.
Wir haben ganz viele auf Audible, aber...
Also ich habe einmal, als ich in Neuseeland nochmal war für 3 Monate, habe ich einmal mir auf einer Tour mal den Hobbit reingezogen.
Okay, krass.
Das war passt echt,
aber dann auch thematisch
ganz gut. War ganz cool. Ich war zwar leider zu der Zeit nicht in der Ecke, wo das Ganze gedreht wurde. Ja. Also zwar auch Südinsel, aber wobei wurde ja auf beiden Inseln gedreht, aber wo da gepasst hätte, da gibt es den sogenannten Arthur's Pass. Das ist das sind diese ganzen Szenen, wo die Orks in dieser Gebirgslandschaft mit diesen ganzen riesigen Steinen da, die Gruppe jagen und so.
Hab's nicht so komplett durch.
Ich habe okay. Nur
so selektiv
ja, das ist, da war das nicht, da war ich eher, das weiß ich jetzt noch sogar ziemlich genau, wo ich da war ich eher im Nordwesten von der Südinsel gewesen. Da ist es ein bisschen grüner, noch grüner oder mehr Bäume. Aber das hat ganz cool gepasst gehabt.
Was ich, kurze Zwischenfrage, aber Neuseeland, ich glaube, die decken alles ab, was es an so Naturereignissen gibt, oder?
Ja, die also du kannst von im Prinzip Schnee von bis subarktisch, also wenn du ganz im Süden unten bist, da gibt es dann auch die sogenannten Southerlies, das sind dann diese Winde, die von der Antarktis im Prinzip dort ungebremst aufs Festland rasen, weil zwischen der Antarktis und Neuseeland ist ja keine Festlandmasse mehr, es ist nur Wasser. Und dementsprechend riecht die Luft auch schon krass. Und oben im Norden hast du dann subtropisch.
Okay, ja.
Wo dann schon eher so ein bisschen das Hawaii-Feeling aufkommt. Und dazwischen ganz, ganz viele unterschiedliche Klimazonen beziehungsweise auch Mikroklimas. Das ist schon echt cool.
Ja, aus Neuseeland muss ich auch unbedingt noch hin. Ich habe irgendwie nur den Mainstream gemacht mit der Ostküste, wobei das auch mega die schöne Landschaft ist, aber ich glaube, Neuseeland ist, was die Landschaftsvielfalt angeht, nochmal...
Ist noch vielfältiger auf kleinerem Raum.
Ja.
So kann man es, glaube ich...
Und kulturell ähnlich, glaube ich, ne?
Kulturell, glaube ich. Ich war noch nie in Australien, aber kulturell nehmen die sich nicht viel bis auf, glaube ich, dass die Australier, wenn man das so... Ich meine, ich bin jetzt eingefleischter eher Neuseeland-Fan, bis auf den komischen Aussie-Dialekt... glaube ich, das ist da eher das Thema, was die am meisten unterscheidet.
Ich glaube auch, ja.
Ökonomisch und wirtschaftlich, die meisten Banken, die es in...
Du hast ja die
ANG.
Ja.
Dann hast du, wobei, nee, das versichert ANZ. Dann gibt's Bank of New Zealand noch, aber die sind eigentlich auch australisch.
Westpac und Comrade sind auch beide, ne?
Ja, also eigentlich gibt's auch keine, ich glaube, es gibt eine mit so einem grünen Logo, die ist noch wirklich Neuseeland, aber alles andere ist eigentlich australisch oder kanadisch oder sonst irgendwas.
Ja, ja, die ANC ist ja, also sagt doch der Australien, Neuseeland, ne? Ja. Als Kürze. Ja, jetzt sind wir, sie ist so ein Thema, aber die interessiert mich halt wirklich und da kann ja, ich mich als cool. Hobby wirklich damit beschäftigen.
Ja.
Ich würde jetzt auch noch super gerne irgendwie deutlich länger mit dir sprechen, aber wir sind schon fast bei einer Stunde. Willst du noch was zum Schluss sagen, oder?
Hast du noch eine Frage an mich?
Ich
habe jetzt schon ziemlich viel gequatscht, beziehungsweise weiß auch nicht, ob alles, was ich gesagt habe, die Leute wirklich interessiert, aber...
Ich denke schon. Nee, also ich wäre jetzt erstmal...
Wunschlos glücklich.
Wunschlos glücklich. Mir hat es mega viel Spaß gemacht.
Ich finde, hätte nicht gedacht, dass ein Podcast-Interview auf jeden Fall so entspannt sein kann. Also
darum geht's. Danke. Das ist aber,
ja.
Außer dass ich jetzt mal kurz den Faden verloren habe und vermutlich auch sehr oft M und Ä gesagt habe. Das
ist mir nicht, zumindest nicht aufgefallen.
Jetzt habe ich es gerade schon wieder gemacht. Das ist ja so ein bisschen mein Job hoffentlich. Und da, ja. Danke, dass ich den dann gut gemacht habe, wenn du dich wohlgefühlt hast und es entspannt war. Darum geht es so ein bisschen.
Vielen Dank.
Ich danke dir auch. Danke für die inspirierenden Worte.
Vielen Dank. Ciao, ciao.